Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. So, mein Cappuccino steht bereit und ich starte gleich mal mit einer sehr persönlichen Frage. Und zwar, bist du glücklich? Bist du glücklich und zufrieden mit deinem Leben? Okay, jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit Berufung zu tun? Ich würde sagen, sehr, sehr viel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Glauben und einem Thema, das Christen, glaube ich, umtreibt, aber nicht nur Christen, sondern ich glaube auch alle möglichen anderen Menschen. Nicht nur Christen, aber eben vor allem auch Christen, weil wir das Ganze sehr geistlich sehen. Was ist meine Berufung? Und wie erkenne ich meine Berufung? Das ist die vielleicht noch entscheidendere Frage. Wie erkenne ich meine Berufung? Darum soll es heute gehen. Und ich hoffe, dass diese Folge dir sehr, sehr viele Aha-Momente oder inspirierende Momente bringt. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass die Frage nach unserer Berufung viel damit zu tun hat, ob wir sagen, dass wir ein glückliches Leben, ein zufriedenes Leben führen. Und jetzt möchte ich, dass du mal von so punktuellen Dingen absiehst, auch wenn es natürlich mitunter sehr, sehr schwierig ist. Aber so Dinge wie mein Gehalt oder mein Kontostand, meine Gesundheit, sofern es natürlich nicht sehr, sehr schwerwiegende Dinge sind oder gravierende, das ist mir auch klar. Oder wie war mein Tag, wie habe ich heute Nacht geschlafen oder wie waren die letzten 2 Wochen. Das sind ja alles sehr, sehr temporäre, punktuelle Wahrnehmungen. Aber mir geht es um was viel, viel Grundlegenderes. Ich glaube, dass Glück, Zufriedenheit zutiefst etwas mit Berufung zu tun hat. In Psalm 16, Vers 11 steht, du, Gott, wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Und damit sind wir mittendrin in der Frage nach Berufung. Warum ist es eigentlich so wichtig, abgesehen vom Glück und so weiter, was ja auch schon mal nicht schlecht ist, aber warum ist es so wichtig zu wissen, was meine Berufung ist? Ich glaube, es ist deswegen wichtig, weil wir dann viel motivierter und mit einem viel größeren Gespür für den tiefen Sinn unseres Daseins unser Leben nicht nur fristen, sondern gestalten. Simon Sinek, vielleicht kennst du ihn, er schreibt viele Bücher, ist Speaker auf verschiedenen großen Events. Und er hat, und ich würde mal sagen, das war vielleicht so sein Durchbruch, ein Buch geschrieben, frage immer zuerst nach dem Warum, so heißt es auf Deutsch, also das Warum. Und ich finde, er führt es ziemlich cool aus, sehr wirtschaftlich, also businessmäßig und geht auch auf große Unternehmen wie Apple oder Google ein, warum die Frage nach dem Warum so wichtig ist. Und wenn du dir überlegst, es gibt eine Phase bei kleinen Kindern, ey, da drehst du schier durch, weil sie ständig dir irgendwelche Warum-Fragen stellen. Aber diese Frage ist wichtig. Warum? Warum tust du, was du tust? Warum hast du genau den Job, den du hast? Warum? Warum stehst du morgens auf und gehst in den Tag? Warum gestaltest du eigentlich deinen Alltag so, wie er war? Warum, wenn du diesen Podcast am Morgen hörst, liegt der Tag vor dir, so wie er vor dir liegt, mit all seinen Terminen und Zeitplan und wie auch immer, was auf dich wartet. Oder wenn du den Podcast eher abends hörst, warum war dein Tag so, wie er war? Und warum denkst du, dass morgen ein guter Tag wird? Warum tust du, was du tust? Die Frage nach dem Warum, die ist so wichtig. Und ich bin davon überzeugt, dass die Frage nach unserer Berufung letzten Endes auch die Frage nach unserem Warum ist. Denn eine gute, verlässliche Antwort auf diese Frage, die lässt uns nicht nur existieren, sondern leben. Du kennst genauso wie ich, da bin ich fest davon überzeugt, Menschen, die dich inspirieren. Menschen, bei denen du denkst, wow, der gestaltet sein Leben. Das muss nicht im hoch erfolgreichen sein. Das kann dein Nachbar sein, unscheinbar irgendjemand aus der Familie vielleicht. Und du sagst, wow, wenn die Person redet oder wenn diese Person tut, was sie tut, da ist ein Funkeln in ihren Augen. Und das sind Menschen, davon bin ich überzeugt, die ihre Berufung kennen, die ihr Warum kennen. Warum tue ich, was ich tue? Warum bin ich auf dieser Erde? Warum gibt es mich? Warum mich so, wie ich bin und nicht anders? Und ich glaube, dass diese Frage nach der Berufung eine Frage ist, die uns zutiefst umtreibt. Und je besser wir diese Frage beantworten können, desto mehr wird unser Leben richtig rocken. Und das meinte ich eben vorhin mit glücklich und zufrieden sein. Und ich möchte, bevor ich auf die Frage eingehe, wie finde ich denn meine Berufung? Ich werde dir 7 konkrete Punkte an die Hand geben. Nochmal eine Unterscheidung bringen zwischen Bestimmung und Berufung. Das sind ja so 2 Begriffe, die im christlichen Kontext immer wieder rumgeistern. Und ich würde sagen, dass Bestimmung viel allgemeiner ist. Also meine Bestimmung zum Beispiel ist es, Papa zu sein. Durch die Geburt meiner Kinder. Das kann ich mir nicht auswählen, da kann ich nicht morgens sagen, so nach dem Motto, wir haben uns gegen Kinder entschieden, beim Abendessen sagen wir es ihnen. Das funktioniert nicht, das geht nicht, das wäre der Horror. Meine Bestimmung ist Papa zu sein. Meine Bestimmung ist genauso Ehemann zu sein, also die kommt sogar noch davor, durch meine Hochzeit. Dadurch, dass ich meine wunderbare Frau Damaris geheiratet habe, bin ich in der Bestimmung, Ehemann zu sein. Ich komme aus der Nummer nicht raus und ich will es auch überhaupt nicht, ja, weil ich habe die tollste Frau der Welt. Also warum soll ich da rauskommen aus der Nummer? Ich will damit nur sagen, diese beiden Berufungen, nicht Berufungen, Bestimmungen, die sind in meinem Leben und zwar bis der Tod uns scheidet, hoffentlich. Das habe ich ihr versprochen und das will ich einhalten. Und es gilt übrigens auch fürs Papa-Sein. Egal, was aus meinen Kindern wird, solange ich lebe, bin ich Papa. Eine weitere Bestimmung von mir ist es, Pfarrer zu sein. Nun, ich habe nichts anderes gelernt, sage ich immer so ein bisschen flapsig. Ich kann nichts anderes. Ich würde das vielleicht ein bisschen noch weiten und sagen, okay, ich bin Theologe und Leiter als Bestimmung und meine Berufung ist es, das eben als Pfarrer zu leben, aber eben auch als Podcaster oder Blogger. Oder neulich, oder was heißt neulich, vor ein paar Monaten stand ich mal auf einer Liste und da stand dann sogar Influencer dabei bei mir. Alter Schwede, ist mein Ego angeschwollen. Überhaupt nicht. Ich habe ein Foto gemacht davon, meiner Familie in unserer Familiengruppe geteilt und keine Ahnung, wie viele Lachsmilies dahinter gesetzt. Natürlich möchte ich Einfluss nehmen und ich nehme ja auch Einfluss und das ist gut so, aber ich sehe mich nicht als Influencer. Das klingt immer so nach einer Krankheit. Wie gesagt, die ersten beiden Bestimmungen, mein Ehemann sein und Papa sein, die gelten bis zum Tod. Mit einem Pfarrer oder Theologe und Leiter zu sein, würde ich sogar sagen, auch, aber eben eher als Theologe und Leiter, nicht speziell als Pfarrer. Das kann sich auch anders äußern. Die Bestimmung, noch allgemeiner gefasst, eines Christen, da möchte ich dir 2 Bibelstellen mitgeben. Das eine ist eine Bibelstelle ganz, also das sind die letzten 3 Verse im Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, 18 bis 20. Dort verabschiedet sich Jesus von seinen Jüngern und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Also überall bin ich mächtig, habe ich Autorität. Und deswegen, nicht aus eurem Antrieb oder so, sondern deswegen geht hin in alle Welt und macht die Menschen zu Jüngern, indem ihr hingeht, indem ihr tauft, indem ihr lehrt und lehrt sie eben, das zu halten, was ich euch befohlen habe. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. So oder so ähnlich, ich habe es jetzt aus dem Kopf zitiert. Matthäus 28, 18 bis 20, je nach Übersetzung. Diese Bestimmung gilt jedem Christen. Jeder, der Jesus nachfolgt, hat die Bestimmung, andere Menschen zu Jüngern zu machen. Aus der Nummer kommst du auch nicht raus, weil das Jesus uns aufgetragen hat. Aber es ist noch grundlegender. In 1. Petrus 2, Vers 10 schreibt Petrus über die Christen im Allgemeinen, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ich lese es nochmal. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Im Prinzip, und du wirst gleich merken, warum, sagt dieser Vers nichts anderes aus, als das, was Jesus ausgesagt hat, dass wir Menschen zu Jüngern machen sollen, nur gibt Jesus uns sozusagen einen konkreten Auftrag, während Petrus an dieser Bibelstelle, also Petrus 2, Vers 10, uns unsere Identität zuspricht. Und das Schöne ist ja, wenn Aufgabe und Identität in einem sind, und das ist genau das Thema Berufung, ja dann rockt's. Und Petrus schreibt eben, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk. Und weißt du, heiliges Volk, heilig, das bedeutet in der Bibel, vor allem vom Hebräischen, vom ersten Teil der Bibel her kommend, immer ausgesondert. Nicht besonders im Sinne von, oh, Christen sind besonders toll, nein, sondern heilig bedeutet immer, dass es ausgesondert. Das ist auch bei kultischen Gegenständen im ersten Teil der Bibel oder bei Opfertieren, wenn von heilig die Rede ist, ist immer damit gemeint, dass diese Tiere oder eben diese Kultusgegenstände im Tempel, dass die ausgesondert sind von allen anderen Gegenständen oder Tieren, weil sie Gott heilig sind und deswegen nicht so sind wie alle anderen. Und so musst du das auch verstehen mit diesem heiligen Volk. Jesus sagt in Johannes 17, in diesem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet, betet er ja zu seinem Vater und dort sagt er dann, dass wir, die Christen, die Jünger, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Also das heißt, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht Kinder dieser Welt, sondern Kinder Gottes. Und damit sind wir heilig, weil wir zwar hier leben, aber wir gehören nicht dieser Welt. Und wenn wir königliche Priester sind, eine Priesterschaft, wie es Petrus sagt, dann was war die Aufgabe eines Priesters? Die Aufgabe eines Priesters war sehr, einfach ganz allgemein gesprochen, alttestamentlich herkommend, war Gott in Berührung mit dem Menschen zu bringen oder eher andersrum, den Menschen in Berührung mit Gott zu bringen. Der Priester ermöglicht eine Gottesbegegnung. Und das sieht bei jedem anders aus, aber das ist Teil deiner Berufung, deiner Identität als Christ. Du bist da, damit andere Menschen eine Begegnung mit Gott haben können. Und du bist nicht nur Priester, sondern königliche Priesterschaft. Das heißt, nicht irgendwelche Priester, sondern vom Herrn der Herren, vom König aller Könige. Mehr, besser, schöner geht nicht. Das ist die ganz allgemeine Bestimmung, die jeder Christ hat. Und das ist sehr allgemein, das weiß ich. Wir zoomen rein, wir fokussieren uns langsam auf die 7 konkreten Dinge, die ich dir sagen werde. Denn spannender wird es jetzt eben bei der Frage nach deiner ganz persönlichen Berufung. Das kann auch etwas mit Beruf zu tun haben, was da drin steckt, muss aber nicht. Du kannst deine Berufung auch in jedem Beruf leben. Ja, also natürlich, sofern du, also ich sollte jetzt zum Beispiel nicht Maurer werden oder so, ja, oder irgendwas, wo man halt handwerklich was machen muss. Also könnte man mal versuchen, aber das würde schief gehen. Aber die Berufung ist sozusagen die Strategie, wie du deine Bestimmung am besten umsetzt. Das ist deine Berufung. Wie setze ich meine Bestimmung, eben Matthäus 28, Menschen zu Jüngern zu machen, 1. Petrus 2, ich bin königliche Priesterschaft. Wie setze ich das am besten um? Das ist deine Berufung. Okay? Und das geschieht eben, oder das kann eben überall geschehen. Dazu musst du nicht Pfarrer werden oder Pastor oder keine Ahnung was. Ich muss mal kurz einen Schluck Cappuccino nehmen. Nicht ansprechen, Fußball läuft, steht auf meiner Tasse. Stimmt aber nicht. Deswegen will ich mit dir jetzt anschauen, wie man die persönliche Berufung findet. Denn, nochmal, ich glaube, dass wenn wir in unserer Berufung drin sind, dann führen wir ein Leben, wo wir sagen würden, ja, ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Was nicht bedeutet, dass immer alles eitel Sonnenschein ist. Überhaupt nicht. Das geht auch ganz anders. Ja? Es kommen auch Wüstenzeiten und Fragen des Zweifels, der Sorge. Ist überhaupt nicht die Frage. Aber es bedeutet, dass du ganz generell gesprochen, wenn dich jemand fragen würde, hey, wie geht's dir? Und du das nicht jetzt nur punktuell siehst, sondern einfach auf dein Leben gesehen, gefragt wirst, würdest du sagen, hey, ich bin richtig glücklich. Es geht mir richtig gut. Ich bin zufrieden. Ich lebe meine Berufung. Wenn wir sie nicht leben, dann fühlt sich das so unzufrieden an, so unruhig, so, ah, ich fühle mich nicht am richtigen Platz. Ja, die Jugend würde sagen, ich bin lost, bin verloren. Das drückt sich dann auch aus in so Sätzen wie, oh, ich weiß auch nicht, Pünktchen, 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 oder ich würde gerne, oder eigentlich, oder noch besser, eigentlich sollte man, das ist der Knaller, weil es bedeutet, du tust es nicht. Aber du hast es erkannt, dass da dein Status quo nicht gut ist. Eigentlich sollte man, oder auch so eines Tages, oder ja, wenn das erstmal, dann. All solche Sätze. sind ein Indikator dafür, dass du nicht deine Berufung lebst, wenn es darum geht, so bist du mit deinem Leben zufrieden und stehst du in deinem Leben als Christ dort, wo du stehen solltest. So, wie finde ich jetzt meine persönliche Berufung? Ganz wichtig, es geht nicht nur um mich. Ja, es ist so. Von wenigen Jahren, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wann es erschienen ist, 2 Jahre, 3 Jahre oder so, ist das Buch Fruitful Life erschienen von Tobias Teichen und Chris Rosmanit, jetzt Prop, hat geheiratet. Und in diesem Buch geht es genau darum, im Prinzip. Es geht so um Berufung und wie lebe ich meine Berufung. Und ich will nur eine, also das Buch empfehle ich dir, auf meinem Blog habe ich auch eine Rezension geschrieben, die verlinke ich in den Shownotes. Und auf Seite 28 steht dort Folgendes. Ich glaube, wir alle können mehr als nur glücklich sein. Wenn das Primärziel meines Lebens ist, dass ich glücklich werden will, wird es in erster Linie nur um mich gehen. Ich würde mich spätestens in kritischen Situationen für das entscheiden, was für mich selbst am besten ist. Und so auf meiner kleinen Insel namens Glück irgendwann wahrscheinlich ziemlich alleine sein. Jetzt fragst du dich, wieso zitiert er das, wo er doch die ganze Zeit von Glück redet? Nun, einer der... Also ich glaube, es war wirklich der erste Spruch, den ich in einem Poesiealbum entdeckt habe. Ich glaube, mein Bruder hat für einen Klassenkamerad ein Poesiealbum, also früher hießen die Freundebücher Poesiealben, und da musste man mehr als nur ankreuzen und die Haarfarbe und die Augenfarbe angeben, da hat man noch richtig was reingeschrieben. Und ich glaube, ich habe dann in diesem Poesiealbum diesen Spruch entdeckt, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und ich fand den damals irgendwie cool. Heute finde ich ihn so ein bisschen Füße hoch, der kommt flach. Aber ich finde immer noch, es ist was dran. Und genau dieses Glück meine ich. Falls du bisher meintest, oh, dem geht es ja nur um Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, dass du und ich das zu unserer grundlegenden Bestimmung, wenn wir Menschen zu Jüngern machen sollen und eine heilige königliche Priesterschaft sind, doch genau gerade das gehört, dass unser Glück nicht nur dort zu finden ist, wo es um mich geht, sondern immer auch um andere Menschen. Okay, jetzt will ich dir 7 Punkte mitgeben. Das sind ganz wichtig, das sind keine Schritte, die du der Reihe nach absolvierst. Und wahrscheinlich, ich vermute mal, sind auch nicht alle 7 Punkte für dich dran. Aber kennt ihr das, wenn man zu viel Cappuccino Milchschaum hat, dass er dann an der Nase hängen bleibt? Das ist voll doof, wollte ich einfach nur mal so gesagt haben. Diese 7 Schritte sind keine Schritte, sondern ja, das ist eher wie so ein Netz, so Punkte, die du verbinden kannst. Dann wird ein Netz draus und vielleicht musst du zu dem einen Punkt wieder mal zurückkehren, vielleicht musst du nochmal zu dem anderen Punkt gehen, vielleicht lässt du einen erstmal aus, vielleicht ist der überhaupt nicht für dich dran und du merkst, ah doch, später, wenn, so ist der für mich dran. Und so musst du diese 7 Punkte sehen. Es sind einfach 7 Gedanken, die ich dir mitgeben will, von denen ich glaube, dass sie grundlegend sind, um deine Berufung herauszufinden. Weißt du, ich mache das deswegen, weil ich selber in so einem Prozess gerade drin stecke. Ich habe ja im März meiner Gemeinde mitgeteilt, dass ich zum Sommer nächsten Jahres gehen werde. Und in diesem Prozess sind wir jetzt als Familie und vor allem zunächst Damaris, meine Frau und ich, schon seit einem guten Jahr drin. Die Entscheidung, dass wir nächstes Jahr gehen werden, die haben wir dann letztes Jahr im Sommer getroffen und nochmal geprüft mit anderen Personen und so weiter. Und stehen jetzt eben selber, sind selber auf so einem Weg. Es gibt noch nichts Definitives, es gibt Gespräche, die laufen und das ist sehr, sehr schön. Aber ich stehe selber drin in diesem ganzen Themenkomplex rund um Berufung und Bestimmung. Und ich werde aber keine konkreten Beispiele von mir nennen, weil es geht nicht um mich. So, wenn dich das interessiert, können wir das gerne mal machen oder du fragst mich, aber... Mir geht es um viel Grundlegenderes. Ich bin wirklich, also wirklich 100% davon überzeugt, wenn du deine Berufung lebst, ey, es gibt kaum was Cooleres. Und deswegen ist es so wichtig, dem nachzugehen. Und weißt du, Gott hat dir und mir das Leben geschenkt. Wir wissen nicht, wie viele Jahre es sind. Und es spielt auch keine Rolle. Das Wichtige ist, dass wir aus dem, was wir haben, das Beste machen. Und ich hoffe und wünsche dir so sehr, dass diese Gedanken dir helfen, deine Berufung mehr und mehr zu finden und vor allem dann zu leben um das Beste aus seinem Leben zu machen. Aber nicht aus Selbstoptimierung, sondern weil du deine Berufung auch für andere lebst. So, ich nehme mal einen Schluck Cappuccino und dann geht's los. Der erste Punkt, den nenne ich die sogenannte Vox Interna, also die innere Stimme. Das ist so eine Ahnung von etwas. Ich habe den Eindruck, dass oder boah, ich glaube das. Das sind die Dinge, die Gedanken, die in dir kommen, wenn du dich fragst, was ist meine Berufung, warum bin ich auf der Erde, was ist mein Job sozusagen. Und dann kommen so diese ersten, manchmal wie so Blitzgedanken, Eingebungen. Und du sagst, ich glaube, ich bin dafür geschaffen, dieses, jenes, whatever. Schieb das nicht zur Seite. Denn ich glaube, dass diese Vox Interna ganz wichtig ist. Denn schau mal, unser Geist, der ist als Christ durch den Heiligen Geist neu belebt worden. Und du weißt ja nicht, in dem Moment könnte es auch sein, dass der Heilige Geist in dir gerade redet. Also ist diese innere Stimme durchaus etwas, dem du nachgehen musst. Und manchmal korreliert das, und das ist so ein zweiter, wie soll ich sagen, ein zweiter Pfad sozusagen, dieser Vox Interna, dieser inneren Stimme, dass Gott Gaben in dich gelegt hat. Es gibt ja viele Gaben, die im Neuen Testament beschrieben werden, 1. Korinther 12, Epheser 4, Römer 12 und noch ein paar vereinzelt andere Stellen. Weißt du, welche Gaben Gott in dich gelegt hat? Wenn nicht, wäre das für mich mit ein erster Schritt, den du gehen musst, wirklich musst, um herauszufinden, was deine Berufung ist. Weil Gott hat dir Gaben gegeben. Gott hat dir übernatürliche geistliche Gaben gegeben. Und die haben etwas mit deiner Berufung zu tun. Und deswegen gehört das für mich auch zu dieser Vox Interna. Klar, natürlich, das ist dir von Gott geschenkt, aber es ist etwas, was in dir sozusagen ist. Und deswegen empfehle ich dir ganz, ganz dringend oder von Herzen, dass du dich auf den Weg machst und raussuchst, ey, was sind eigentlich meine Gaben? Also, diese Vox Interna, das ist der erste Gedanke, und zu dieser Vox Interna gehört nicht nur so die Gedanken, die du hast oder die Gaben, sondern auch die Momente, wo du sagst, boah, ich glaube, Gott will von mir dieses oder jenes. Oder ich glaube, Gott hat in mich dieses oder jenes hineingelegt. Das korreliert dann natürlich mit deinen Gaben. Also dort, wo du nicht nur so eine Ahnung hast von etwas und denkst, boah, ich hätte Bock drauf, so, sondern ich habe den Eindruck, Gott will das. So, und logischerweise kommt zweitens zur Vox Interna die Vox Externa, also die äußere Stimme. Erstens war Vox Interna die innere Stimme, zweitens Vox Externa die äußere Stimme. Und die ist so wichtig und so heikel. Denn das will kaum einer. Außer du suchst dir lauter Ja-Sager um dich rum, die bringen dir aber nicht viel. Denn die Vox Externa, die ist so wichtig, so, so wichtig. Denn das sind Menschen, die das bestätigen können, was du in dir schon ahnst oder eben auch widerlegen. Ich will dir mal drei Verse aus dem Buch der Sprüche vorlesen. Sprüche 12, Vers 15. Nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat. Weise Menschen aber hören auf andere. Sprüche 15, Vers 22. Ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. Viele Köche verderben den Brei, aber viele Ratgeber garantieren den Erfolg. Und Sprüche 27, 17, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Und deswegen ist meine dringende Bitte und Aufforderung an dich, dass du Menschen um dich hast, Menschen dir suchst, die diese Vox Externa sind, die nach bestem Wissen und Gewissen sagen, was sie in dir sehen oder wo deine Berufung liegen könnte. Das können Menschen sein, die dich ganz persönlich kennen. Das können aber auch Coaches oder Mentoren sein, die fit darin sind, Menschen zu begleiten, die sie erstmal gar nicht kennen. Da gibt es gutes Handwerkszeug und Tools. Und ich habe seit vielen Jahren habe ich Menschen in meinem Leben, die das tun. Und das ist so wichtig, weil das, ohne Witz, das korrigiert dich manchmal. Das ist zwar ein bisschen eklig oder unangenehm, weil du denkst ja manchmal so nach der Vox Interna, yes, ich bin on track und on fire und keine Ahnung was. Ja. Und dann redest du mit ein paar Leuten und denkst, oh, okay, ich mache mir nochmal Gedanken. Aber das ist genau gut und genau richtig und wichtig. Also erstens Vox Interna, zweitens Vox Externa, drittens Stille. Und keine Sorge, damit meine ich nicht, du musst jetzt in ein Kloster gehen. Weißt du, ganz ehrlich, ich lese viel und ich liebe Bücher. Und hey, ich kriege echt jedes Mal die Krise, wenn mir irgendein Autor schreibt, so er war eine Woche im Kloster oder 3 Wochen im Kloster und die Stille, die war das Beste in seinem Leben. Und ich dachte, ich habe keinen Bock drauf. Trotzdem glaube ich, dass Stille wichtig ist. Ob das jetzt eine Woche Kloster für dich ist oder ob das jede Woche ein Tag ist oder ob das an jedem Tag 5 Minuten sind, das überlasse ich dir. Ich kenne deine Lebenssituation nicht und ich bin weit davon entfernt, dir zu sagen, was für dich richtig ist. Aber ich will dir 4 Gedanken mitgeben, warum Stille wichtig ist und warum Stille Sinn macht und du selber dann natürlich guckst, also was ist Stille für dich? Also wie ist das für dich gut? Ein paar Minuten am Tag oder eine Stunde am Tag oder ein Tag in der Woche oder eine Woche im Monat? Na, keine Ahnung. Also ne, du weißt, was ich meine. Warum ist Stille wichtig? Erstens, ich filtere die richtigen Reize. Wir sind ja in einer Zeit, in der die Reizüberflutung gnadenlos ist. Zum Beispiel, nimm nur mal dein Handy. Ich habe auf meinem Smartphone, habe ich bis auf Kalender, die Schul-App meiner Kinder, also wo dann so entfallene Stunden und keine Ahnung was eingetragen werden, also von der Schulleitung selber, ich kann da maximal mit Lehrern schreiben, aber das mache ich dann auch nur selten, also wo Benachrichtigungen über entfallene Stunden kommen oder so weiter, und die Messenger-App, die wir als Familie benutzen. Und da schreibe ich nur, also so gut wie nur, mit der Family. Nur diese Apps geben mir eine Benachrichtigung. Alle anderen sind aus. Selbst WhatsApp. Das ist so cool, wenn ich, also manchmal ist es auch nicht cool. Ich hab WhatsApp mir erzogen. WhatsApp darf bei mir keine Hintergrundaktualisierung machen und mir keine Benachrichtigung schicken. Das heißt, wenn ich wissen will, ob mir bei WhatsApp jemand geschrieben hat, muss ich WhatsApp öffnen und eine Internetverbindung haben, gut, das ist so heutzutage nicht das Problem, damit er Nachrichten abrufen kann, weil er das nicht macht im Hintergrund. Und das Coole ist, dass ich dadurch entscheiden kann, wann ich gucken kann und wann meine Ruhe gestört wird. Und es gibt Tage, da gucke ich mittags das erste Mal bei WhatsApp rein. Oh, ich habe ein grandioses Buch gelesen, jetzt im Urlaub, im Pfingsten, das mich darin nochmal bestärkt hat. Es gibt wirklich Tage, da gucke ich ganz spät erst bei WhatsApp rein. Ich würde sagen, mein Leben hat nichts an Qualität verloren. Also, Stille ist deswegen wichtig, weil du die Reize filterst. Das muss nicht WhatsApp sein, das kann bei dir auch was ganz anderes sein. Das können bei dir die Kinder sein, das können bei dir die Arbeitskollegen sein, das können bei dir die Nachbarn sein, whatever, ist ja egal. Aber das können auch Nachrichten sein, Social Media sein, das kann alles Mögliche sein. Zweiter Gedanke ist, warum Stille wichtig ist. Menschenfurcht geht zurück, Gottesfurcht wird größer. Menschenfurcht geht zurück, Gottesfurcht wird größer. Wenn ich in der Stille bin, wirklich in der Stille, dann bete ich ganz oft oder bin so im inneren Dialog mit Gott. Und dann weicht so vieles, was ansonsten so, weißt du, wenn alle Stimmen auf mich einprasseln, also in Form von E-Mails, in Form von WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel, in Form von wirklichen Menschen, die dann vor mir stehen, was von mir wollen, Telefon oder auch direkt oder Meetings oder whatever. In dem Moment, wo Stille ist, fokussierst du dich automatisch auf Gott und auf sein Wesen. Mir hilft dann manchmal am Anfang Lobpreis auch zu hören und merk so, wow, was ist das für ein Gott? Hey, und was sind Menschen doch für kleine Geschöpfe? Das ist nicht immer so, ne? Aber im Grunde geht es in die Richtung, ganz oft. Dass Probleme oder Menschen, die Probleme machen oder oh, die mir schwer im Magen liegen oder quer liegen, dass es gar nicht mehr so wild ist, weil ich eine viel größere Ehrfurcht vor Gott habe. Drittens ist, dein Selbstmitleid wird kleiner. Meine These ist ja, ich kann damit komplett falsch liegen, das ist mir auch egal, ich bin ja nur so Hobby-Gesellschaftspsychologe oder Hobby-Soziologe. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, in der das Selbstmitleid noch nie so groß war. Also ich sag's ja, was ich mit Menschen, also ich meine, als Pfarrer hast du ja mit vielen Menschen zu tun. Und wie oft es um persönliche Befindlichkeiten geht, Wo ich dann aber wiederum denke, Alter, was ist dein Problem? Also wir reden hier wirklich nicht von schweren Krankheiten oder vom Jobverlust oder von einer Trennung, die geschehen ist und jetzt stehe ich mit den Kindern alleine da oder das Haus ist abgebrannt oder Totalschaden im Auto oder so. Davon reden wir nicht mal, sondern von ganz anderen Dingen und ich denke mir manchmal, boah, ey, sind wir verweichlicht oder was ist los? Und in der Stille wirst du das los, weil Gott zu dir redet. Und ein vierter und letzter Gedanke, in der Stille merke ich, dass es mir leichter fällt, Enttäuschungen, falsche Erwartungen oder Schmerz an Gott abzugeben. Im Trubel des Alltags kreisen meine Gedanken eher drum und in der Stille fällt es mir leichter, sie loszulassen. Und deswegen ist Stille so wichtig, weil das uns, also weißt du, wie reinigt die ganzen Reize, die Menschenfurcht, das Selbstmitleid, die Enttäuschung, falsche Erwartung, Schmerz. Wenn all das sozusagen gereinigt wird, dann hat Stille echt eine hohe Qualität, weil du ganz automatisch viel intensiver an Gott dran bist und hören kannst, was er will. Und das ist ja unerlässlich, um rauszufinden, was ist meine Berufung. Also erstens Vox interner, zweitens Vox externer, drittens die Stille, viertens, das wird dich jetzt nicht wundern, ist die Bibel und das Gebet. Ich habe in Folge 31 meines Podcasts, stelle ich die Frage, warum vernachlässigen Christen diese beiden Dinge? Und ich weiß es bis heute nicht. Ich glaube, also es ist meine Überzeugung, ich glaube, dass der Teufel genau weiß, dass wenn er die Christen wenig Bibel lesen lässt und wenig beten lässt, dann hat er sie. Und zwar nicht, weil wir das als fromme Pflichterfüllung tun, sondern, weißt du, jetzt sehr vereinfacht gesprochen, wenn ich die Bibel lese, bekomme ich Orientierung, ich bekomme Hoffnung, ich bekomme Glauben, ich bekomme Kraft. Und wenn ich bete, bin ich direkt mit Gott verbunden, mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Und es sind alles Dinge, die der Teufel nicht will, die er bekämpft mit allem, was er kann. Und deswegen glaube ich, dass er auch bekämpft, dass Christen die Bibel lesen und beten. Dabei steht im Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Und das ist doch genau das, was wir brauchen in Zeiten wie diesen. Wo immer mehr Orientierung schwindet, benötigen wir ein Licht auf unserem Weg und das ist das Wort Gottes. Oder in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17 steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Dazu muss man nicht mehr viel sagen. Das ist einfach umwerfend, was Gottes Wort tut. Und das Gebet ist, wie hieß der gute Mann, jetzt fällt mir sein Vorname nicht ein, Newman heißt er, aber ich glaube anglikanischer Bischof, der hat mal gesagt, Gebet ist das Atemholen der Seele. Und das finde ich einen wunderschönen Begriff. Gebet ist das Atemholen der Seele. Nicht, dass du jetzt denkst, ich will hier auf unsere Zeit schimpfen. Gar nicht. Ich liebe das Leben und ich liebe die Zeit, in der wir leben. Gleichzeitig leben wir aber auch in einer Zeit, die sowas von hektisch ist und durcheinander und also geistlich durcheinander, aber auch was Orientierung, Fokus, Perspektive betrifft, in echt wilden Zeiten. Und da braucht unsere Seele das Atemholen und das ist das Gebet. Nicht nur, Gebet ist viel mehr, aber ich finde es ein wunderschönes Bild. Also, wie finde ich meine Berufung? Erstens Vox interner, zweitens Vox externer, drittens die Stille, viertens Bibel und Gebet, weil wir dadurch Weisung, Fokus, Orientierung, Perspektive bekommen. Und das ist beim Thema Berufung so wichtig. Fünftens Try and Error. Also, ausprobieren und Fehler machen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ist so ein Spruch. Und ich denke mir manchmal, wie cool wäre es, wir würden es auch leben. Vor allem in Gemeinde. Jetzt bin ich Pfarrer und vielleicht hat deine Berufung ja auch was mit Gemeinde zu tun. Aber selbst wenn sie nichts mit Gemeinde zu tun hat, sollte Gemeinde doch ein Ort sein, wo wir experimentieren und lernen. Und dazu gehört, dass wir Dinge ausprobieren und dass wir Fehler machen. Das kann natürlich nur dort geschehen, wo wir Menschen an unserer Seite haben, also wenn es zum Beispiel in der Gemeinde ist, aber das kann auch in deinem Beruf sein, das kann auch in der Schule sein, die dich anleiten, die dich begleiten, die dich coachen, die dir Rückmeldung geben. Und das können kleine Dinge sein, wirklich, das muss nicht viel sein. Das kann im Kleinen beginnen, aber meine Erfahrung ist, dass wir im Tun viel mehr erkennen, als wir meinen. Im Tun kristallisieren sich Dinge raus, wo wir merken, oh, okay, ist doch nicht so meins. Guck mal, ich habe 2 Teenager-Kinder und die müssen oder haben schon oder werden noch Praktikum machen. Und nach dem Praktikum kommst du in der Regel nach Hause, also oder wenn es beendet ist, sagst du, okay, war jetzt nicht so meins. Oder du sagst, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also mehr Ekstase geht noch nicht im Teenageralter. Aber du bekommst ein Gefühl dafür, was dieser Job mit dir macht. Und ich finde, wir brauchen, egal wo, Schule, Beruf, Gemeinde, wir brauchen solche Experimentierfelder. Deswegen ermutige ich dich, geh zu dem, der das Sagen hat, in der Schule, an deinem Arbeitsplatz, in der Familie, in der Gemeinde und sag, hey, ich möchte mich ausprobieren. Ich habe den Eindruck, dieses oder jenes könnte meine Berufung sein. Ich muss es immer mal, ich muss mal was machen, mal was probieren. Ja, dann mach doch. Ich weiß nicht, ob das daherkommt, dass wir, man sagt es ja manchmal, ne, so die Deutschen sind so die Ingenieure und die Planer und so, und dass wir oftmals Dinge echt bis zum Ende durchplanen, ehe wir es umsetzen. Das Problem ist, das Leben läuft halt weiter nebenher. Und ich bin ein Freund davon, Dinge auszuprobieren. Noch nicht den perfekten Plan zu haben. Ich kann wetten, ich habe das Beispiel in einer der Podcast-Folgen schon mal gesagt, weil ich habe das selber aufgeschnappt beim K5-Leitertraining vor, ach meine Güte, wann war das? 7, 8 Jahren, das ist jetzt sicher auch schon her. Dort sagte der Referent, wir haben alle, also inzwischen wahrscheinlich wirklich alle, ein Smartphone und ständig werden unsere Apps einem Update unterzogen. Ständig. Das bedeutet doch, dass wir, und oft steht ja dabei, was dann behoben wird, und oft sind es Fehler. Und es bedeutet ja, dass wir mit einem Smartphone leben, das nicht perfekt ist. Und dass wir Apps benutzen, die nicht perfekt sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Sie werden ja ständig upgedatet. Und so wünsche ich mir, dass wir einen Spirit haben, ob am Arbeitsplatz, jetzt spreche ich als Pfarrer, ich möchte das in der Gemeinde haben. Es muss nicht perfekt sein. Es muss nicht mal perfekt durchdacht sein. Es muss nur geil sein. Also es muss halt richtig cool sein. Und dann, weißt du, ich, wenn, jetzt spreche ich mal doch kurz so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wenn wir in der Gemeinde, egal ob das jetzt Events sind oder kontinuierliche Dinge, wenn ich den Eindruck habe, wow, da liegt richtig Potenzial drin, das könnte rocken, dann sage ich, go for it. Mach. Wir evaluieren danach. Mir ist das viel lieber als jemandem zu sagen, ah, okay, aber das musst du noch bedenken, ah, und das auch, und wenn du hier, und dann hat das zur Folge, und der könnte das komisch finden, und die sind dann ausgeschlossen, ach, weißt du was, dann hat keiner mehr Bock. Und deswegen, wir brauchen so ein Mindset, wo wir ausprobieren können. Und das gilt auch für unsere Berufung. Also erstens Vox interna, zweitens Vox externa, drittens die Stille, viertens Bibel und Gebet, fünftens Try and Error, sechstens, Achtung, kein Folge deinem Herzen. Kein Folge deinem Herzen. Wenn dir irgendjemand sagt, ey, was auch immer du tust, folge deinem Herzen, dann lauf. Lauf ganz weit weg. Denn weißt du, was in deinem Herzen alles drin ist? Ich habe dir jetzt ein bisschen Zeit gelassen. Ich nehme nochmal einen Schluck. Überleg mal, was ist in deinem Herzen alles drin? Oh, ist voll gut, wenn man Bock auf Cappuccino hat und das so tun kann, als ob man dann einfach so eine künstlerische Pause macht. Weißt du, in unserem Herzen, da ist so viel Schlechtes drin, so viel Böses. Wir lesen es im ersten Teil der Bibel, Sintflut. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist von Grund auf böse. Natürlich sind in unserem Herzen auch gute Dinge. Ist überhaupt nicht die Frage. Gar, also, Aber es sind halt auch die anderen Sachen drin. Und wenn du auf dein Herz hörst, auf was hörst du denn dann? Auf das Gute oder auf das Böse? Und wer entscheidet, was gut und böse ist? Und bist du in jeder Situation der gleiche oder mal mehr gut oder mal mehr böse? Weißt du, dieses, ich habe es jetzt auch ein paar Mal schon so in den Mund genommen, dieses Wörtchen Bock, ja, darauf habe ich halt Bock. Hey, kannst du machen, aber nicht als einziges Kriterium. Natürlich soll Berufung auch Freude machen. Aber weißt du, Bock ist eher so Spaß, so oberflächlich und darum geht's nicht. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass unsere Berufung uns Freude macht, dass wir darin im positiven geistlichen Sinne Erfüllung finden. Nicht, weil wir uns selber verwirklichen, sondern weil wir merken, wow, ich habe einen Impact mit meinem Leben. Und deswegen rate ich dir dringend von diesem Folge deinem Herzen ab. Also so, hör mal rein in dich. Das hat übrigens nichts mit dieser Vox Interna zu tun. Diese Vox Interna ist eher das, wo du selber merkst, wow, da springt was an, wo ich merke, das geht in eine interessante Richtung. Während dieses Folge deinem Herzen ist so dieses, ah ja, mach, was dir gut tut, mach, was sich gut anfühlt und so. Ah, da kriege ich die Krise. Denn nur weil sich etwas gut anfühlt, muss es nicht gut sein. Also erstens ist die Vox Interna, zweitens Vox Externa, drittens die Stille, viertens Bibel und Gebet, fünftens Try and Error, sechstens kein Folge deinem Herzen und letztens, siebtens, sondern Folge deinen Früchten. Und zwar als eine Spur, der du nachgehen kannst. Jetzt weiß ich so, danke an den gläsernen Menschen, so das Durchschnittsalter meiner Podcast-Zuhörerschaft. Und jetzt kannst du mal gucken, ob du das Durchschnittsalter eher drückst oder hochhebst, wie auch immer. Also mein Durchschnittsalter, das genaue Durchschnittsalter weiß ich nicht, aber so die Verteilung, die liegt so bei Mitte, Ende 20 bis 20 Jahre später, also 40, 50. Also ich sag mal so, mein Alter und noch jünger. Was ich ja cool finde, dass ich auch jüngere Menschen anspreche. So, warum ich das aber sage, hat zwei Gründe. A, du hast noch ganz viel vor dir. B, du hast aber auch schon was hinter dir. Und folge deinen Früchten. Meine ich, überleg doch mal, schau mal, was hast du in deinem Leben schon getan, das andere inspiriert hat und im Glauben an Jesus gestärkt hat. Schau mal zurück. Wenn du auf der Suche nach deiner Berufung bist, wo hast du in deinem Leben schon Menschen inspiriert? Das Feedback bekommen, dass jemand gesagt hat, wow, das hat mir jetzt nicht nur irgendwie geholfen, das war nett, das war schön, sondern wow, das hat in mir echt was bewegt. Oder ich fand es bewegend, dass du dieses oder jenes gemacht hast. Also wo hast du Früchte hinterlassen? Früchte sind ja im biblischen Sinne sozusagen die Indikatoren dafür, ob wir einen geistlichen Impact haben oder nicht. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, hat Jesus mal gesagt. Also das bedeutet, dort wo wir geistlich etwas hinterlassen und zwar insofern, dass es anderen Menschen dient und hilft, das ist Frucht. Und schau mal, und ich bin mir sicher, dass es bei jedem Menschen der Fall ist, der mit Jesus unterwegs ist, schau mal in deinem Leben, wo hast du Frucht hinterlassen? Also wo gab es schon Momente, Phasen, wo du für andere zum Segen wurdest. Oder schau zurück, wenn du auf der Suche nach deiner Berufung bist, wo gab es Phasen, wo du dich im Glauben so richtig stark gefühlt hast. Also wo du geistlich gesehen hättest Bäume ausreißen können. Und ich glaube auch das, ich will jetzt nicht sagen, kennt jeder, das ist immer so eine Vereinnahmung, aber ich glaube, dass es manchen zumindest durchaus bekannt ist, dass unser Glaubensleben Höhen und Tiefen kennt. Und schau mal zurück, wo waren die Höhen? Ich glaube nämlich, dass diese beiden Rückschau-Momente dir ganz viel helfen im Blick auf deine Berufung. Also A, wo hast du andere schon im Glauben gestärkt oder ermutigt oder inspiriert? Und B, wo waren deine Glaubenshochphasen? Und Achtung, Glaubenshochphasen heißt nicht nur, dass du, keine Ahnung, jeden Worship-Song auswendig singen konntest und die Predigt fast wortwörtlich zitieren konntest. Das kann auch bedeuten, dass du mitten in der Scheiße Gott erlebt hast auf übernatürliche Weise. Denn da wirst du dich stark gefühlt haben, da bin ich mir ganz sicher. Stark heißt nicht im weltlichen Sinne einfach höher, schneller, weiter, sondern es bedeutet, wo hatte der Glaube so richtig Kraft in deinem Leben? Wie gesagt, 7 Punkte. Erstens die Vox interna, zweitens Vox externa, drittens die Stille, viertens Bibel und Gebet, fünftens Try and Error, sechstens kein Folge deinem Herzen, siebtens sondern Folge deinen Früchten. 7 Gedanken. Ich habe am Anfang gesagt, es ist wie so ein Netz. Stell dir vor, wie so Punkte, die miteinander verbunden werden. Und dann entsteht ein Netz, dein Berufungsnetz sozusagen. Und aus jedem Punkt gibt es sicher auch nochmal Unterpunkte. Und zu jedem Punkt kehrst du vielleicht auch nochmal zurück oder überspringst einen und machst dafür andere zweimal. Wie auch immer. Bei allem will ich dir eins sagen. Wenn du nah an Jesus bist, was soll schon passieren? Was soll passieren, wenn der Herr der Herren an deiner Seite ist? Was soll passieren, wo doch Gott die ganze Welt in seiner Hand hält? Was soll schon passieren, wo du einen liebenden Vater hast im Himmel? Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Losgehen, beim Suchen, beim Entdecken, beim Vertiefen. Vielleicht bist du auch jemand, der seine Berufung schon komplett, also wirklich gerade voll on track ist. Dann bleib wachsam, hilf anderen und nur ein letzter Gedanke. Berufung muss nicht für ein Leben gelten. Bestimmung, ja, aber die Berufung, die kann sich auch ändern. Wenn zum Beispiel meine Kinder aus dem Haus sind, erwachsen sind, ihren Weg gehen, dann kann es sein, dass meine Berufung sich vielleicht ein bisschen ändert, weil mein Lebenskontext oder Lebenszusammenhang ein anderer ist. Es muss gar nicht sein. Aber solche markanten Einschnitte sind ganz oft auch Momente, in denen Berufung sich nochmal verändert. Ich glaube, nicht grundlegend, also nicht im Normalfall, in äußerst oder in Extremfällen kann es natürlich schon sein, aber auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Deswegen, wenn du vielleicht gerade auch in so einer Umbruchssituation bist, weil eine große Veränderung da ist in deinem Leben, dann sei besonders wachsam und sensibel und hör mal, was Gott dir sagt. Und nochmal, ich wünsche dir so sehr, dass du deine Berufung entdeckst, dass du sie erkennst und dass du sie lebst. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, den gerade diese Fragen extrem umtreiben. Mich würde es freuen, wirklich, mich würde es mega freuen, wenn du sagst, hey, diese Podcast-Folge, die ist so cool, die schicke ich dem. Den Link schicke ich dem oder ihr, weil ich glaube, dass es ihr brutal helfen wird. Das wäre mega für mich. Das wäre größtes Geschenk. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, verlinkst, teilst und deine Berufung erkennst und lebst. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und ich wünsche dir bis dahin von Herzen Gottes Segen. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.